So, Gewinner stehen fest.
Sind mehr als gedacht.
Wird ein bisschen enger im Studio, aber wir gehen ja noch essen.
Hauptsache, du zahlst dann. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen High- und Lowlights blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Heute ist der große Tag der Entscheidung. Wir ziehen unsere Gewinner aus der Buchaktion am Ende der Sendung, aber vorher beschäftigen wir uns mit anderen Themen, nämlich der Blamage Deutschlands im UN-Sicherheitsrat und wir sagen noch brav Danke dafür. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, ist es noch Politikersprech oder doch schon KI? Aber wir beginnen mit einem deiner größten Helden, Fred Göcken heißt der, war lange Jahre Mitarbeiter beim Jobcenter in Bremen, bis er mal die Wahrheit gesagt hat.
Und dann haben sie ihn rausgeschmissen.
Ja,
so.
Bitter.
Ein gutes Beispiel finde ich im Augenblick, wie wir mit der Realität umgehen. Entweder ausblenden oder aber, wenn jemand mal die Wahrheit sagt, ihn rausschmeißen. Also der Mann, gewissermaßen Gründungsmitglied des Jobcenters Bremen, seit 25 Jahren dabei, saß jetzt bei der ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke, die hat eine Reportage gemacht, über die Realität innen Jobcenter, beziehungsweise die ist der Frage nachgegangen, wie kann es eigentlich sein, dass offiziell 1,6 Millionen Menschen als erwerbsfähig eingestuft sind, aber irgendwie keinen Job finden. Ja, so. Und ich dachte, dem gehe ich doch jetzt mal auf den Grund. Mhm. Dann hat sie mit ganz vielen Leuten gesprochen und die haben mir auch ganz viel erzählt, aber immer anonym, nenn bloß nicht meinen Namen, bis sie auf Fred Göcken aus Bremen stieß, der sie einlud zu sich ins Wohnzimmer und gesagt hat, ich sage Ihnen jetzt mal, wie das läuft. Mhm. So, Reaktion des Jobcenters, beziehungsweise von Claudia Schilling, nennen wir sie ruhig mal hier, name them, shame them, ist ja auch unser Motto.
Ja.
SPD-Sozialministerin in Bremen, fristlose Kündigung. Ja. Begründung?
Vertrauensverhältnis ist natürlich kaputt. Man hätte das Jobcenter diffamiert.
Diffamiert,
und
genau.
Er hat natürlich auch Lügen erzählt. Aus deren Sicht, denn er hat aus der Praxis geschildert, dass 30-40% aller Erwerbsfähigen, aller Arbeitsfähigen Bürgergeldempfänger und auch die Aufstocker falsche Angaben machen, um sich Vorteile zu verschaffen. Das ist übrigens Common Sense bei ihm und seinen Kollegen. Aber die Behörde sagt, nee, das ist eine Lüge.
Das ist Diffamierung. Ja, also die Wahrheit nennen ist Diffamierung. Also er schildert den Alltag.
Ja.
Und sagt, also es ist ja immer so viel die Rede von Totalverweigerern.
1%.
Ja, sagt er, die gibt es auch in der Tat nicht. Der Totalverweigerer, den gibt es kaum. Das ist mini, 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 weil so blöd sind die Leute ja nicht. Ja. sondern die sagen, nee, also klar, geh dann dahin, mach auch eine Umschulung, eine Weiterbildung und verhalten sich dann so beim Bewerbungsgespräch, dass der Arbeitgeber sagt, in spe, um Gottes Willen, ja, da wird ja nie was mit dem. Seine Erkenntnis aus den 20 Jahren ist, im Grunde geht es darum, die Menschen im System zu halten. Und dann fragt Frau Tacke ja, gibt es da nicht irgendwie Möglichkeiten, dem ein bisschen näher zu treten, wenn man erkennt, dass der alles unternimmt, um eben keinen Job zu finden. Dann sagt er ja, früher hätte es die gegeben, so Restriktionen. Aber das wäre eben alles abgeschafft und heute gesetzwidrig. Maximal kann man den 10% kürzen der Sätze, bei der Miete so und so schon gar nichts. Und das aber auch nach einem heiden Verwaltungsaufwand. Und dann schildert er eben zum Beispiel, sagt er, da kommt dann eben jemand, der hat keinen Führerschein.
Ein Lagerlogistiker.
Der Lagerlogistiker ohne Führerschein. Also zahlt das Amt bzw. der Steuerzahler dem erstmal den Führerschein. Mhm. Dann sagt er, ich habe kein Geld für ein Auto. Dann organisieren die ihm ein Auto.
Weil er zu seiner neuen Arbeitsstelle hinfahren muss und es da keinen öffentlichen Transport gibt.
Dann hält er 2 Monate durch. Dann war es das mit der Arbeit. Die Kosten für den Führerschein bleiben natürlich beim Amt. Und das Auto darf er auch noch behalten. Das hat mich überrascht. Ich habe gedacht, wenigstens das Auto wird dann konfisziert. Nee, das Auto steht jetzt vor der Wohnung. So, ja, das ist also so, wie der Herr Göcken das schildert. Also wie gesagt, das Amt sagt, das sei jetzt Diffamierung, aber die Experten, ich habe da niemanden draußen gesehen, der sagt, nee, das ist, sei nicht so. Im Grunde alle mehr oder weniger nicken, man hätte es nur nicht aussprechen dürfen. Und so läuft das insgesamt ein bisschen immer mit der Sozialpolitik, also von dem Jobcenter Bremen angefangen, über die Sozialministerin, nennen wir sie ruhig nochmal, Claudia Schilling von der SPD, bis zu Schalter Nummer 1, Bärbel Bass.
Ja, da sind wir.
Die hat auch schon wieder so einen Auftritt.
Ja, die war ja bei Karin Mioska. Da haben wir gelernt, dass sie nicht nur die Basbremse ist, sondern manchmal auch Gas geben kann.
In dem Moment hatte sie mich eher auf ihrer Seite. Ich bin ja Generation Easy Rider, ist ja klar. Ne? Gut, die war überrascht von der Frage. Sie ist ja Motorradfahrerin. Ob sie, wenn da eine Rettungsgasse ist, brav anhält oder durchbraust. Und dann hat sie irgendwie gesagt, offenbar wahrheitsgemäß, naja, sie würde dann schon durchfahren in Schlangenlinien, weil der Motor brauche den Fahrtwind, ja. Wenn man, der würde überhitzen, wenn man stehen bleibe. Die ist schon ein paar Mal beim Flunkern erwischt worden. Erinnerst du noch? Für die Geschichte, der habe keinen Ausbildungsplatz bekommen, weil er angeblich keine Frauentoilette gab.
Ach ja, ich erinnere mich.
Also hier haben wir auch schon wieder so einen Hinweis von einem Leser, der sich offenbar auskennt mit Motorrädern und sagt, das stimmt doch überhaupt nicht. Das Motorrad, was sie fahre, sei eine neuere Generation. Da könne man euch ruhig auch mal an der Ampel bei Rot anhalten, ohne dass das Ding auseinanderfliegen würde. Okay, also wieder so eine kleine Babbel-Bass-Lüge. Aber sie war möglicherweise ein bisschen aus dem Tritt gekommen wegen der Frage oder wollte mal.
Ja, sie wollte mal sympathisch sein. Aber weißt du, genau das geht mir auf den Keks, dieses Erheischen von Sympathie oder irgendwas, Zustimmung, soll sie doch lieber mal ordentlich Politik machen. Mich interessiert nicht, ob sie Motorrad fährt oder nicht, sondern mich interessiert, ob sie ordentliche Arbeit macht. Übrigens, es wird auch mit zweierlei Maß gemessen, denn sie wird ja dafür, fürs Vordrängeln, offenbar nicht bestraft. Aber es gab gerade im Leipziger Umland einen Feuerwehrmann von der Freiwilligen Feuerwehr, der zu einer brennenden Grundschule fahren wollte und setzt sich in sein Auto natürlich rein, rast Richtung Grundschule, Feuer, ne, wartet nicht. 30er-Zone wird mit 39 plus geblitzt.
Aber das ist auch die Aufgabe des Feuerwehrmanns, schneller zu fahren,
ja,
oder nicht?
Ja, aber nee, sagt das Ordnungsamt, das geht gar nicht. 369 Euro Bußgeld, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot. Er hat sich dann gesagt, na, also das mache ich nicht, sorry, dagegen lege ich Einspruch ein. Dann ging es jetzt vor Gericht, weil das Ordnungsamt das einfach nicht zurücknehmen wollte. Und jetzt hat er wenigstens einen fähigen Richter gehabt, der gesagt hat, also nee, sorry. Da war noch nicht mal ein 30er-Schild, woher soll der denn wissen, dass es hier 30er-Zone ist?
Der Feuerwehrmann muss im Einsatz mit Blaulicht die Verkehrsbeschränkung in der 30er-Zone einhalten?
Es gibt in der Straßenverkehrsordnung offenbar einen Paragraph 35, der besagt, du darfst im Einsatz über rote Ampeln fahren, also wenn das Blaulicht an ist und auch das Martinshorn. Du darfst auch schneller fahren, als es angegeben ist, aber es muss verhältnismäßig sein, damit niemand in Gefahr gebracht wird. Und über diese Verhältnismäßigkeit urteilt offensichtlich dann das Ordnungsamt.
Guck mal, auch schon wieder was gelernt. Ja. Ich hätte gedacht, das wäre so ein Grund, bei der Feuerwehr anzuheuern.
Er ist jetzt ausgetreten, weil er möchte das nicht mehr in so eine Situation kommen. Aber das war nur ein kleiner Exkurs am Rande.
Gut, Frau Bass ist immer im Einsatz für Deutschland. Ist es so?
Ja.
Das Schlimme war im hinteren Teil der Sendung, und Frau Mioska hat ihr nun wirklich jeden Teppich ausgerollt. Ne? Das waren so richtig Liebesfragen. War sie wieder eben die Bärbel, ich stehe auf der Bremse, Bass. Ne?
Ja, ja.
Angesprochen auf, da ist doch jetzt was in der Mache bei der Rente. Ne? Gibt es ja eine große Rentenkommission. Die soll jetzt was vorlegen hier im Sommer. Ja, würde sie auch umsetzen, wenn es einstimmig sei. Klammer auf, da sitzen ja alle meine linken Vögel, die schon dafür sorgen werden, dass es nicht einstimmig ist, Klammer zu.
Mich hat am meisten genervt, es soll ja diese Einkommensteuerreform geben. Und dann sitzt sie da und sagt, also da kämpfe ich dafür, da müssen dann schon 500 Euro pro Kopf pro Jahr netto mehr rauskommen. Und ich denke mir, 500 Euro im Jahr, das sind 40 Euro im Monat pro Kopf. Ja, willst du mich veräppeln? Das ist doch ein Scherz. Da gehe ich einmal essen.
Um nochmal auf meinen neuen Helden, Fred Göken aus Bremen, zu sprechen zu kommen.
Mhm.
Was die Leute, glaube ich, so fertig macht, ist, dass offenbar Teile der politischen Klasse einfach sich entschieden hat, mit dem Rücken zur Wirklichkeit zu stehen.
Ja.
Ich meine, was war der Grund, Friedrich Merz zu wählen?
Oder links was war das? Ist vorbei.
Das zentrale Versprechen war doch Schluss mit dem Ausbau am deutschen Wolkenkuckucksheim.
Ja.
Deshalb haben die Leute mit ihm mit großem Vorsprung vor seinem Kontrahenten Olaf Scholz gewählt.
Richtig.
Jetzt steht er da bei den ostdeutschen Landesverbänden. Ich glaube, letztes Wochenende. Und sagt, naja, das ist ja total naiv von dem Bürger. Also sowas wie einen Big Bang zu erwarten. Nach dem Motto, durchwurscheln ist auch ganz schön. Ja? Ist ja okay, nur du hast mir noch den Big Bang versprochen, denke ich. Also du hast mir noch versprochen, ein Reformprogramm vorzulegen, das auch den Namen Reformprogramm verdient. Und jetzt nicht die Politik der kleinen Schritte der Kanzlerin fortzusetzen.
Die Menschen wären ja über ein leises Bimmeln schon glücklich. Die wollen ja gar kein Big Bang. Aber dann sehe ich gestern Abend wieder Zusammenkunft im Kanzleramt mit Sozialpartnern, wie es so schön heißt, Arbeitgebern und quasi der Bundesregierung. Und am Ende kommt nichts raus. Man hat diskutiert und man will weiter diskutieren. Das ist Stand letztes Jahr.
Und jetzt? Wolltest du noch einen Übergang bauen?
Jetzt sprechen wir mal zur Abwechslung über was Peinliches.
Ah, jetzt sprechen wir mal über was Peinliches.
Ja. Und zwar im UN-Sicherheitsrat hat Deutschland eine richtige Klatsche kassiert und bedankt sich auch noch dafür. Da ist es ja so, du hast 5 ständige Mitglieder. Das sind Frankreich, USA, Großbritannien, China und Russland. Und alle 8 Jahre kann man sich als nichtständiges Mitglied bewerben. Da werden dann 10 gewählt. Und Deutschland hat bislang, wenn wir uns beworben haben, da immer den Einzug erhalten. Und jetzt wurden wir abgestraft hinter Portugal und Österreich, obwohl wir der zweitgrößte Geldgeber der UN sind.
Also ich habe mir die Zahlen mal angeguckt. 2024 haben wir 5,4 Milliarden Dollar nach New York überwiesen. Zum Sitz der UN. Im Spitzenjahr 2022 waren sogar 6,8 Milliarden. Mhm. Offiziell sind wir damit der zweitgrößte Beitragszahler der UN. Vermutlich, wenn man genau hinguckt, sind wir im Augenblick sogar der größte, weil die USA, die pro forma die größten sind, ein Teil ihrer Gelder schuldig geblieben sind. Die haben einen riesen Schuldenberg aufgehäuft bei der UN, ja?
Ja.
Weil Trump einfach sagt, pass mal, das finanziere ich auch mich nicht, diese komische Bude.
Exakt.
Da.
Ja.
So. Ja, das ist ein bisschen so jetzt mit diesem UN-Sitz, wie du zahlst die höchsten Mitgliedsbeiträge im Country Club. Und sie sagen zu dir, aber Poolbenutzung ist nicht. Ja? Ja? Und Tennisplatz nur außerhalb der Hauptzeiten. Da wird doch jede normale Reaktion zu sagen, okay, Freunde, könnt ihr gerne machen.
Aber dann
denken wir doch mal über unseren Beitrag nach.
Ja, na klar.
Was machen stattdessen also Friedrich Merz und Johann, David, Walter, Richard, Rudolf, Wadefuhl? Ja? Der Kanzler sagt, ja, nicht schön, also wir werden uns dann in 2035 wieder bewerben. Da ist der nächste Slot für diesen komischen Katzentisch da im Sicherheitsrat. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht mal ständiges Mitglied. Es geht ja nur um den kleinen Wackeltisch, der daneben steht.
Ohne Vetorecht.
Ich meine, dass Portugal da jetzt einzieht. Kein böses Wort über Portugal. Aber das sagt ja alles darüber, wenn die mächtige europäische, portugiesische Sicherheitsmacht jetzt Europa da vertritt. Welche Bedeutung dieser Sitz hat.
Kirgisistan und Simbabwe sind auch dabei.
Genau. Und Herr Wadefuhl sagt, an unsere Überweisung, das muss genauso weitergehen. Also da dürfen jetzt keine Diskussion drüber herrschen, über unseren Beitrag zu UN. Und ich denke dann so, warum eigentlich nicht? Gucken wir uns doch mal diese Bude, die wir da finanzieren, näher an.
Die schreiben sich ja immer Völkerrecht und Menschenrechte auf die Fahne, aber das spielt ja in dieser ganzen UN überhaupt gar keine Rolle.
Doch, das spielt in den Papieren eine ganz große Rolle, ja, in den großen Erklärungen, die man nach draußen abgibt, in der Realität natürlich nicht.
Nö.
Ich meine, wer hat den Vorsitz für Frauenrechte und Gleichberechtigung übernommen im entsprechenden Gremium? Saudi-Arabien. Wer wurde im letzten Jahr zum Chef der Asien-Pazifik-Gruppe im Menschenrechtsrat? Iran. Iran in dem Jahr, glaube ich, Spitzenwert bei den Hinrichtungen, den öffentlichen, 2122. Dafür wurden sie belohnt mit dem Sitz, wie gesagt, dem Vorsitz der Asien-Pazifik-Gruppe im Menschenrechtsrat. Das ist die UN. Das ist eine Veranstaltung von Autokratien, im Wesentlichen China natürlich. Das sind diejenigen, die im Augenblick die Fäden ziehen. Übrigens, was das Budget angeht, nicht mal die Hälfte von uns, ja, tragen die bei. Ich glaube 2,2 Milliarden. Ja, und irgendwelchen afrikanischen Potentaten, die sich wichtig tun. So. Also warum sind wir da? Und darauf, glaube ich, kann dir auch gar keiner eine richtige Antwort geben.
Gut, es sind 193 Länder da. Also es gibt gar nicht die Option, da nicht drin zu sein, offenbar.
Ja, wir können doch mal unseren Beitrag halbieren.
Ich habe das nachgeguckt. Die UN, also dieser UN-Sicherheitsrat, der wurde 1945 gegründet. Und da gibt es diese UN-Charta, die sagt, welche Mitgliedstaaten wie viel zum Haushalt beitragen müssen. Und in Deutschland ist das, die Pflichtbeiträge, gut 800 Millionen Dollar. Das heißt, der Rest, du hast ja vorhin von über 5 Milliarden gesprochen, das ist freiwillig. Und diesen Teil, den könnten wir auf jeden Fall wegstreichen, die 200 Millionen halt nicht.
Also wenn die das Spiel getrieben hätten mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer, stellen wir uns das mal vor. Hätten die sich jetzt bedankt und hätten gleich als erstes erklärt, natürlich, aber wir denken auf keinen Fall daran, die Mitgliedsbeiträge zu reduzieren. Nee, Gerhard Schröder hätte sich am nächsten Tag hingesetzt in die Pressekonferenz, vorher noch in Warschau und Paris angerufen, hätte gesagt, also über unser Engagement in New York müssen wir neu nachdenken.
Und jetzt warnt Annalena Baerbock, die ja die Präsidentin der UN-Generalversammlung ist, wir dürfen auf keinen Fall die Gelder streichen, weil dadurch, dass die Amerikaner schon weniger zahlen, brauchen wir Deutschland ja erst recht. Wir zahlen ja quasi für alles, wenn die Amerikaner nicht mehr wollen. Dabei ist ja sie einer der Hauptgründe, dass wir diesen Sitz gar nicht ergattern konnten, weil die ganzen afrikanischen Staaten das von oben herab empfunden haben, wie sie damals als Außenministerin rumgefuhrwerkt hat in Afrika.
Also ob sie jetzt die Hauptschuldige ist, die afrikanischen Staaten machen sozusagen ihr Ding, die brauchen nicht Annalena Baerbock, aber es war eine ganz schöne Begründung jedenfalls, uns jetzt mal einen Arschtritt zu verpassen. In der Tat, ich erinnere ja noch ihren Auftritt, als sie mal erklären sollte, wie feministische Außenpolitik geht. Das machen wir ganz konkret, hat sie gesagt. Also feministische Außenpolitik ist, wenn in einem Dorf in Nigeria, was wir wieder aufbauen, ja, es um die Frage geht, wo stehen die Toiletten, dann machen wir die Toiletten halt nicht am Rande des Dorfes, sondern in der Mitte, ja, weil wenn die arme Frau und das Kind nachts aus der Hütte kommen, ja, dann müssen die, sollen die nicht an den Dorfrand müssen, sondern die Toilette gleich finden.
Genau. Dann stinken wir das ganze Dorf mit der Toilette im Zentrum zu.
Das sagt natürlich so viel aus, wie sie denkt über natürlich Staaten wie Nigeria. Dem Motto, die sind zu blöd, überhaupt selber zu entscheiden, zumindest zu begreifen, wie man Toilettenhäuschen in seinem Dorf baut. Okay. Das ist natürlich eine Form, der letztlich des Paternalismus und in diesem Fall ja des Matriarchalismus, ja, der ist natürlich atemberaubend. Darauf hat jetzt einer in der Tat auch der
Ex-Präsident von Botswana hat gesagt, sie soll lieber deutsche Diplomatie machen und hingewiesen. Nicht den Afrikanern vorschreiben, wo sie ihr Scheißhaus hinbauen.
Gut, ich glaube, habe darüber auch die Woche nochmal geschrieben. Es ist, ich glaube, an der Zeit, mal drüber nachzudenken, überhaupt über diese Art von internationalem Arrangement, was wir so ein bisschen immer als Ersatzhandlung ja auch betrieben haben. Also da, wo es drauf ankommt, nicht richtig was auf der Kette haben. So. Und dann aber uns groß tun eben über Entwicklungshilfe.
Auch kommt Entwicklungshilfe. Das überhaupt an? Frage ich mich halt, weißt du?
28 Milliarden, wenn du alles zusammenrechnest.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ich habe ja den Vorteil, dass ich in einer Reihe von diesen afrikanischen Ländern war. Und bei einem meiner letzten Besuche bin ich auf Thilo Thielke gestoßen. Thilo Thielke war lange Jahre erst für den Spiegel und dann für die FAZ Afrika-Korrespondent. Es gibt wenige, die sich in Afrika so gut auskannten, erst vor kurzem am Herzinfarkt erlegen, wie Thilo Thielke. Der hatte auch dann so eine, da waren wir nämlich in so eine kleine Lodge da unterhalb des Kilimandscharos. Und auf unserer Tansania-Reise haben wir da Station gemacht. Und vielleicht Bombe verstanden, weil Thilo Thielke halt, der war so ein dicker, so, du hast ja halt auch die Jahre in Afrika angesehen, der kannte halt alles. Und da haben wir auch über die Entwicklungshilfe gesprochen. Er hat natürlich schallend gelacht, weil er gesagt hat, also entweder landet das Geld gleich bei irgendwelchen Potentaten, die dann eben die Auffahrten zu ihren Villen mit den Millionen aus Deutschland pflastern lassen. Oder die nehmen das Geld, um irgendwelche Clan-Chiefs im Urwald zu bestechen, die ihnen sonst komisch kommen. Mir war auch immer bei diesen Reisen aufgefallen, die gute Laune der Entwicklungshelfer, dieser GEZ-Leute, die da alle rumsprangen, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und ich habe mir so gedacht, im nächsten Leben möchte ich Entwicklungshelfer in Afrika sein. Erst da mit dem Jeep durch die Gegend brausen, einfach ein geiles Leben, ja. Ich verstehe die auch alle, dass die das super finden, nur müssen wir dafür Milliarden nach Afrika schieben?
Nee. Ja, wenn sie da ankommen würden, dann wäre es ja wenigstens noch.
Nee, auch dann, wenn sie da ankommen wollen, die kommt da schon an in Afrika.
Aber bei den falschen Leuten.
Wir haben auch ganz falsche Vorstellungen von Afrika, als ob das diese afrikanischen Länder irgendwelche so Staaten aus den 20er Jahren wären, die jetzt den weißen Ingenieur brauchen, der ihnen Brunnen bohrt oder ihnen zeigt, wie man Brunnen bohrt. Das sind zum Teil relativ entwickelte Länder, ehrlich gesagt. Ja. Hauptproblem bei denen ist die grassierende Korruption. Und dagegen hilft das Geld aus Deutschland gar nicht, ganz im Gegenteil. Ja. Du hast einfach noch mehr, was du so den Leute bringen kannst.
Ja. Wir müssen noch über was Kurioses sprechen. Als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir, das kann gar nicht wahr sein. Thüringische Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU sieht sich jetzt Vorwürfen ausgesetzt. Er soll seine Reden und Gastbeiträge für Zeitungen mit KI verfasst haben, hat es aber nicht gekennzeichnet. Jebke, das kann doch nicht sein Ernst sein. Also ernsthaft?
Ja, also unter anderem ein Gastbeitrag für die FAZ, der kurioserweise auch noch hinwies auf die Gefahren sozusagen digitaler Bildung beziehungsweise den unkontrollierten Einsatz von Handys und Computern im Kinderzimmer. Da tauchten dann auch drei Experten auf die sich Mario Vogt bezog. Unter anderem den Psychologen Jonathan Haidt und dann zwei Neurowissenschaftler. Und da gibt es jetzt wiederum auch eine andere KI, beziehungsweise eine Software, mit der du wiederum KI-Texte überprüfen kannst. Und die hat irgendjemand angeschmissen. Das ist eine Organisation, die heißt Frag den Staat.
Ja,
ich kannte die bislang nicht. Also die haben jetzt wiederum die KI befragt, die KI-Texte zu überprüfen. Und dann hat dieses andere Programm festgestellt, dass diese Zitate nirgendwo existieren. Die scheint die KI erfunden zu haben.
Ja, die halluziniert ja manchmal, nach wie vor, wenn du schlecht promptest.
Dann hat also die FAZ-Redaktion in der Staatskanzlei in Thüringen angerufen, in Erfurt, bin dann nachgefragt, wie sie sich denn mit diesem Beitrag verhält. Sie hätten das gerade gelesen bei Frag den Staat, dass große Teile dieses Textes offenbar mit der KI entstanden seien. Das können Sie sich gar nicht vorstellen bei der FAZ. Und dann kam da so eine geschwurbelte Erklärung aus Erfurt. Ja, also man setzt auch auf moderne Techniken in der Digitalisierung des Landes und so. Also auf Deutsch, ja, sie benutzen KI. Worauf jetzt die FAZ nicht nur diesen Artikel depubliziert hat, wie das heißt, sondern auch in allen Archiven gesperrt. Ja, ja, das steht dann unten drunter. Wo es ein bisschen schräg wird, würde ich sagen, ist es, wenn du eingeladen wirst, als Ministerpräsident die große Rede zu halten beim Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald und dann auch die KI anschmeißt, beziehungsweise deine Helferlein, und sich dann halt so typische KI-Sätze darin finden, wie über die Befreiten des KZs, ihre Augen waren leer und zugleich unendlich tief. Das ist so ein typischer KI-Schwurbel natürlich, ja, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Oder, und deswegen ist es so interessant, das ist bislang gar keinem aufgefallen, weil das natürlich auch so viel sagt über Politiker.
Ja, natürlich.
Spreche bzw. Politikervorträge. Also er hatte dann auch einen Auftritt im Dom in Erfurt. Requiem für den verstorbenen Ministerpräsidenten, seinen Amtsvorgänger Bernhard Vogel. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil das kriegst du gar nicht hin. Ich trete nicht nur in das Amt eines Vorgängers, ich trete in das Vermächtnis eines Anspruchs. Das ist genau dieses klebrige, ja, KI-Deutsch von ChatGPT. Ja?
Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich kann ja nachvollziehen, dass du eine Rede mit der KI glättest, dass du die Rechtschreibung damit überprüfst, dass du dir vielleicht auch einige Formulierungen mal vorschlagen lässt. Aber dass du das eins zu eins übernimmst, nicht nochmal anschaust, das für dich ja mundgerecht irgendwie verfasst, nee, ich kann das nicht nachvollziehen.
Nein, ich finde, pass auf, ehrlich gesagt, dass du KI benutzt als Recherchemittel. Mhm. möglicherweise dann auch anschließend nochmal überprüfst.
Genau,
ja?
Richtig.
Stimmen, bestimmte Zitate so.
Genau.
Dass du dir jetzt aufhelfen lässt. Andererseits, er ist eben auch deshalb damit so lange durchgekommen, weil wenn du dir heute eine normale Politikerrede anhörst,
ja,
dann klingt die halt
dann
auch
die so.
So generisch und damit zu verwechseln, als ob sie von der KI geschrieben wäre. Insofern ist die Aufregung darüber auch so ein bisschen ulkig. Also bei einem guten Politiker, davon haben wir halt nicht mehr so wahnsinnig viele, die würden es, glaube ich, deswegen schon nicht machen, weil ich habe das ja selber mal ausprobiert neulich.
Mhm.
Also ich habe hab ein Thema vorgegeben und habe gesagt, schreib mir eine Kolumne oder einen Text dazu im Stil von Jan Fleischhauer.
Mhm.
Ja? Habe die KI gefüttert gehabt mit einer Reihe von meinen Kolumnen.
Jetzt bin ich gespannt. Ich
weiß gar nicht, was das Thema war. Möglicherweise die Russland-Liebe von Alice Weidel.
Okay.
So, ja?
Mhm.
So. Es war so, man merkte, es gibt so eine gewisse Fähigkeit zur Imitation.
Mhm.
Aber darüber geht es auch nicht hinweg. Oder
ist
hinaus.
Ja auch, ist ja auch gut so, ehrlich gesagt.
Ja. Und es gibt dann eine Reihe von Redaktionen, auch jetzt diese Diskussion über den Einsatz von KI im Redaktionsalltag. Und es gibt einen Flügel von jüngeren Redakteuren, die meinen, dass man müsse mit der Zeit gehen. Und das ist ja ganz normal, dass man sich sozusagen von der KI aufhelfen lasse.
Mhm.
Was ich interessant finde, dass die gar nicht, wenn sie dieses Argument vortragen, zu realisieren scheinen, was sie damit ja auch sagen, nämlich ich bin eigentlich ersetzbar oder in Teilen ersetzbar.
Ja, aber das ist ja de facto so.
Ich würde sagen, ja, du siehst es heute eben immer noch zum Glück. Also eine bestimmte Form der Originalität schafft die KI eben bislang nicht. Und wenn du halt einen Leitartikel schreibst, der sich so liest wie andere 100 Leitartikel vor dir auch, ja,
genau.
Okay, ja, klar. Aber dann brauchst du dich eigentlich nicht, dann brauchst du möglicherweise diese Zeitung auch nicht. Dann ist auch die Frage, warum du übrigens den Leuten 7 € oder 8 € oder 10 € dafür abknöpfst.
Ich finde aber schon, dass du differenzieren musst. Also in einem Redaktionsalltag, wo du beispielsweise, wie auch beispielsweise Focus Online, eine Nachrichtenwebseite, würde ich schon sagen, dass man Nachrichten, die du normalerweise von einer Agentur bekommst, die einfach nur Newswert haben, die keine persönliche Note haben,
ja,
dass man die von der KI machen lässt, damit die Journalisten danach Zeit für wirklichen Journalismus haben, das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Aber wenn es halt um Leitartikel, um Meinungen, um Kommentare geht, ja, sorry, das kann jetzt nicht ChatGPT übernehmen.
Ja, beziehungsweise das wenn ja das irgendwann ChatGPT übernimmt, auch gut, dann kann man nur all die
dann
Kolumnisten
was
und ja. Köpfe in so einer Redaktion rausschmeißen.
Auf der anderen Seite, du hast ja diesen Politikersprech angesprochen, ne? Dass das so sehr ähnlich ist wie das gestellste Schablonenhafte in ChatGPT.
Ist natürlich dieses leicht weihevolle, ja?
Ja, aber
auch so bedeutungsschwangere.
Schon,
ja?
Und sich nicht
so
wirklich festlegen. Aber ein bisschen Schuld sind wir alle vielleicht auch. Denn wenn dann mal einer Tacheles spricht, wie beispielsweise der Kanzler in der Stadtbilddebatte, dann schreien ja auch alle ganz laut.
Also erstens schreien nicht alle ganz laut.
Nein, aber die
ja, es schreien dann eine Reihe von Kommentatoren ganz laut. Im Zweifel auch bei den üblichen Verdächtigen.
Ja, aber das sind
also
halt
Zeit,
viele.
Spiegel, Süddeutsche,
richtig.
Taz. Ja, dann lass dich schreien, würde ich sagen. Die meisten Menschen haben das schon ganz gut verstanden. Das Problem an Friedrich Merz ist doch gar nicht, dass die Leute ihm das übel nehmen, dass er die Wirklichkeit beschreibt, wie sie ist.
Doch die Hälfte schon.
Nee, die ihn gewählt haben, die sind jetzt super enttäuscht darüber, dass er zunehmend sich als Lauch entpuppt. Wir haben es ja gerade beschrieben. Und wenn man ihm in den Hintern tritt, wie in diesem Fall die UN noch Danke sagt, darüber sind die Leute zu Recht enttäuscht. Und bei unserem Außenminister auch nicht besser. Ich meine, Weichei, dein Name ist Wadefuhl. Der sieht ja auch schon so aus, muss man leider sagen. Der sieht ja auch schon so aus, wie so einen, den man so ein Pushover, ja, den man so rumschubsen kann. Und er sagt auch noch Danke.
Der hat ein Atemproblem. Wenn der spricht, atmet der an der falschen Stelle. Der hat das nie gelernt zu sprechen scheinbar. Und das geht mir dermaßen auf den Senkel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir wollen noch Verlierer küren heute, oder?
Wo wir im Thema Verlierer sind.
Eben. Johann Annalena? Nein.
Nein. Die BVG. Mhm. Die Berliner Verkehrsgesellschaft.
Ah, okay.
Finde ich, ist ein würdiger Anwärter.
Das stimmt,
die Woche.
Ja.
Also die hatten jetzt so eine Werbekampagne. Man kann ja deren Busse und Bahnen mieten und dann sich darauf sozusagen zu verewigen. Von Nius, das ist dieses rechte Online-Portal. Mhm. Nius ist da hingegangen, hat gesagt, pass mal auf, wir geben so zu viel, wie teuer das war, 100.000 aus. Und dann zeigen wir eben sozusagen unsere Redaktion auf euren Bussen. Und so im rot-grünen Teil der Stadt natürlich entsetzen. Ja. Nius wirbt auf unseren Bussen. Dann hat der Julian Reichelt, unser Freund Julian Reichelt, der Chefredakteur von Nius, irgendwie auf Twitter so einen Satz gepostet gehabt. Wir werden immer beliebter bei sämtlichen beiden Geschlechtern.
Das mutete so an, als wenn das auf dem Bus stünde, was aber ja, in Realität nicht so ist.
Nee, ja, also.
Also in echt stand da irgendwie drauf, morgens um 6 wissen, was am Abend um 8 verschwiegen wird, oder?
Irgendwie so, ja, so ein typischer News-Spruch.
Ja.
Na, ist die BVG hingegangen und hat gesagt, ja, also, das ist aus Sicht der BVG, da ist die Grenze zur zulässigen Meinungs- und Werbefreiheit überschritten und jetzt stoppen wir die gesamte Kampagne. Und du hast gemerkt, okay, die waren jetzt die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, wie sie das wieder von ihren Bussen runterkriegen, weil es so viel Ärger gab. Mein größtes Gottesgeschenk.
Kannst du News gar nie machen?
Nee.
Nee.
Als, ich meine, die Kampagne hat die Berliner geärgert, aber außerhalb von Berlin hat das gar nicht niemand zur Kenntnis genommen. Jetzt haben alle darüber geredet.
Ja.
Wie blöd kann man eigentlich sein, liebe Freunde bei der BVG. Und dann die Grünen, die immer in die gleiche Falle tappen. Antje Kappek heißt die, die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen.
Ja, mit
die
der
habe ich schon mal
ein Interview gemacht.
Die hat dann gepostet. Also super. Es ist ja die gleichen Grünen, die jetzt gesagt haben, also wir wollen nicht mehr so als Verbotspartei rüberkommen und wir müssen näher an die Leute ran und wir werden so alles abgehoben und arrogant wahrgenommen. Da haben sie den ganzen Kongress jetzt zugemacht in Berlin. Ja, große Einsicht. Deren verkehrspolitische Sprecherin in Berlin postet dann, endlich, die Nius-Kampagne in der BVG wurde gekündigt. Das ist ein klarer Sieg der Zivilgesellschaft. Jetzt müssen die Werberechte noch so angepasst werden, dass Menschen- und demokratiefeindliche Inhalte oder Organisationen von Anfang an ausgeschlossen werden können.
Sag mal, die BVG ist doch ein öffentliches Unternehmen. Die unterliegen doch genauso dieser Gleichbehandlung oder Meinungsfreiheit wie alle anderen auch.
Du musst keine Werbung annehmen.
Das macht ja nicht die BVG. Das geht ja über einen Dienstleister. In München ist es, glaube ich, Ströer, der diese ganzen Flächen befüllt. Also das hat ja die BVG wahrscheinlich nicht selber verhandelt. Aber wegen des Satzes, den, nicht mal wegen eines Slogans, sondern wegen eines Satzes, den Julian Reichelt getwittert hat, den ich ehrlich gesagt als richtig empfinde.
Also auf, wenn das als menschenverachtend beziehungsweise als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit gilt, dass du sagst, es gibt zwei Geschlechter.
Ja, aber das ist doch auch so.
It is crazy. So. Also abhängen, absagen, aufkündigen, das geht immer.
Ja.
Aber kleiner Pro-Tipp, auch an dieser Stelle mal wieder, liebe Grüne, damit gewinnt ihr keine politische Schlacht.
In Berlin vielleicht.
Ja, in Berlin vielleicht, aber gut.
Und die Gewinner, die ziehen wir heute selber.
Und zwar jetzt.
Richtig.
Ja, pass auf, jetzt rufen wir mal unsere charmante Assistentin. Corby, komm mal. Corby hat schon, wir haben vorbereitet. Also,
Dankeschön. Wir haben 300 Zuschriften bekommen mit Bildern, mit deinem Buch drauf.
Ja.
Aber wir haben eine Vorauswahl getroffen, einfach weil auch Zuschriften aus Thailand kamen unter anderem.
Ja, oder Leute, die gesagt haben, ich schicke euch ein Bild, aber ich will gar nicht oder kann gar nicht nach München kommen.
Ja.
Ich liebe euch, aber das schaffe ich nicht. Ja?
Wir haben die Namen draufgeschrieben und extra die Karteikarten zerschnitten. Du hast das gemacht.
Ja, habe ich gemacht.
Als
so,
alter Bastelpapa.
Also alle hier, ja, genau.
So, wir ziehen jetzt.
Ja. So, nehmen wir mal hier eine.
Ja.
Zum Beispiel.
Erster Gewinner ist Georg H. Erinnerst du dich noch, was der geschickt hat für ein Foto?
Ich glaube, das war das süße...
Nein, das Baby!
Mit dem Baby auf dem...
Kommt der mit Baby?
Mal gucken.
Oh.
So, geht's weiter. Mhm.
Oh, ein Pärchen?
Oh.
Blanca und Masia haben auch gewonnen. Wir freuen uns auf euch. Dann sind aber jetzt schon drei. Machen wir trotzdem weiter?
So, pass auf.
Okay.
Ja, ich würde sagen, komm, also ich finde drei auch schon. Wir machen so ein bisschen. Ja, guck mal hier.
Iris K.
Mhm.
Herzlichen Glückwunsch. Darf ich auch einen ziehen?
Ja, zieh doch noch hier.
Ingo S. Ingo Sch.
Ja, gut, super.
Der nächste.
Und der ist der letzte.
Jetzt haben wir schon vier, du willst noch weitermachen?
Ey, komm, jetzt machen wir fünf, das macht doch Spaß. Ja, also Full House.
Okay, so. Das wird halt hier krachvoll, ne? Aber gut.
Okay.
Sebastian S. mit der Gitarre. Steht hier.
Hm.
Bitteschön.
Ja, ja, super.
Super. Also Georg, Blanca, Masia, Iris, Ingo, Sebastian, das sind sechs Leute, die wir im Studio begrüßen und dann mit denen essen gehen.
Das ist ein relativ kleines Studio.
Ja, das ist richtig.
Also die haben nicht alle an dem Plisch Platz, aber wir wollen ja anschließend noch zum Sebastiano essen gehen insofern.
Trüffelpasta.
Dann machen wir da noch Fotos. Alle Instagram-Accounts und überhaupt Accounts der Welt werden dann bestückt mit Bildern.
Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch einen Termin.
Ja, jetzt brauchen wir noch einen Termin. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Haben wir jetzt verschiedene, es kommt ja die Weltmeisterschaft jetzt, ne?
Mhm. Heute fängt's an.
Gut, die Wahrheit ist, derjenige, der sich auskennt, bist du, nicht ich.
Das ist richtig.
Fußball habe ich keine Ahnung. Und dann kommen alle möglichen Sommerferien.
Mhm.
Ich glaube, wir sind am spätestens wieder dran. Das wird ja auch eisern verteidigt in Bayern.
Aber wir schauen, dass wir es vielleicht September. Vor den bayerischen Sommerferien schaffen.
Ja.
Also, dass wir es noch im Juli hinkriegen, das wäre doch toll.
Ja.
Ihr werdet Post bekommen von Jan und mir und dann machen wir einfach einen Termin aus. Wir freuen uns drauf und wir sehen uns wieder nächste Woche unter der Woche bei Focus Plus und am Wochenende auf YouTube, Focus Online und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.